Herzlich willkommen zur 23. Folge vom Vogel-Podcast mit dem Vologen Paul. Wir haben heute den 8. Mai und gestern habe ich einen emotionalen Brief meiner Mutter und meines Vaters mit rumgeschickt, wie ich das aus meiner Kindheit auch schon kenne. Meine Mutter schafft es immer wieder zu polarisieren. Es gab sehr unterschiedliche Reaktionen. Auf jeden Fall ein Dankeschön von meiner Seite auf die vielen verschiedenen Reaktionen, überhaupt, dass Leute bewegt, dass Leute mitdenken, mitfühlen. Ich habe viele Telefonate gestern geführt noch und mich sehr gefreut auch über Spenden und erste Anmeldungen bei den Vogelsprache online oder Spurenlesen online Sachen, die wir jetzt angeboten haben. Also ein großes Dankeschön daraus an alle, die mitfiebern, mithören, mitdenken, mitfühlen. Und ich weiß gar nicht genau, womit ich zuerst beginnen soll. Lass mich mal zuerst beginnen mit unserem Kauz. Also gestern war ich auf dem Zinken auf unserem Wildnisplatz und wie jedes Jahr brütet dort der Kauz. Und in den letzten Jahren war es immer nicht ganz klar, wo er seine Jungen aufzieht. Was klar war, ist, dass in dem Brutkasten, den wir vor 3 Jahren aufgehangen haben, hoch, wunderschön an so einer alten Buche dran. Schön gebautes Teil, den habe ich mal geschenkt bekommen von meiner lieben Freundin Frau Meckel. Jedenfalls hat dort der Brutkasten zwar meines Erachtens dem Männchen öfter als Tagesruheplatz gedient, aber noch nie als Brutplatz. Und auch in diesem Jahr sitzt der Waldkauz wieder, sind Luftlinie nur 6 Meter, neben diesem Brutkasten in einer abgebrochenen Buche. Sprich, das Nest ist von oben offen und wird dementsprechend auch nass in der Regenzeit. Natürlich nicht die Jungvögel, weil sie abgedeckt werden von dem Altvogel. Aber es regnet da oben auf jeden Fall rein. Aber da die Buche so zerlöchert ist, glaube ich, dass da dann auch ein automatischer Ablauf mit eingebaut ist. Jedenfalls wohnt nicht der Waldkauz allein in dieser Höhle, sondern darunter wohnt noch ein Star in diesem Jahr und ein Kleiber. Es gab auch schon Jahre, wo es 2 Stare, ein Kleiber und ein Buntspecht geschafft haben, noch unter dem Waldkauz einzuziehen und ihre Jungen erfolgreich großzuziehen. Lange Rede, kurzer Sinn, diese Waldkauz-Alarme, wir nennen sie die Kauzglocke, dieses Zetern der Amsel, das Zetern der Singdrossel, dazu das Schniggerick, Schniggerick des Rotkehlchens und das wiederum gemischt mit dem hektischen Hin- und Herfliegen von verschiedenen Singvögeln. Manchmal ist Buntspecht beteiligt, manchmal ist Buchfink beteiligt. Vor allem diese Hektik, die lokal in einem bestimmten Raum wahrnehmbar ist, während parallel drumherum alles singt, frisst, schläft, sich putzt, Brut pflegt, Nest baut, was auch immer die Vögel so alles tun, sprich alles Verhaltensweisen, die für Baseline oder für eine Interpretation von Grundstimmungen, bei denen besteht keine Gefahr, spricht. Aber lokal bedeutet bei den Altvögeln in dieser Situation einen Umkreis von, sagen wir mal, 20 bis 50 Metern. Das ist unterschiedlich, wie groß die Reaktionen der anderen Singvögel drumherum sind. Ich glaube, dass da sehr, sehr viele verschiedene Faktoren mit einer Rolle spielen. Ein Faktor ist auf jeden Fall mal, wie aktiv ist der Waldkauz gerade? Ist er auf dem Weg, jetzt gleich sich loszumachen, um auf die Jagd zu gehen? Oder kommt er gerade an? Ist der, was für eine Körpersprache spricht dieses Waldkauzweibchen oder dieses Waldkauzmännchen? Denn darauf wiederum reagieren die anderen Singvögel. Und genau so eine Glocke haben wir, ist dort täglich zu hören. Morgens und abends seit ungefähr Mitte März. Und gestern waren wir an dem Platz und laufen, das war sehr heftig, sehr laut und sehr lokal über mehrere Minuten. Und ich hatte gestern einen Besuch von einem meiner Ältesten, Michael, der kommt alle Woche nach dem Rechten schauen bei uns, fühlt mir auf den Zahn, wie es mir so geht. Und ich habe gesagt, stopp, wir müssen unser Gespräch jetzt unterbrechen, weil die Vögel rufen uns, lasst uns gucken. Was macht der Waldkauz da gerade? Warum ist er so mitten am Tag, weil es war nachmittags um 2, so aktiv? Normalerweise kenne ich diesen Alarm von den Abendstunden oder den Morgenstunden. Und wenn man langsam und geduldig ist, konnte man auch in Ich würde mal sagen, so, da ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin, brauche ich ein bisschen mehr Anläufe, von so 5, 6 Anläufen, sprich langsames Gehen, immer wieder innehalten, stehen, immer vorsichtig näher ran an diesen Vogelalarm, um den Wald kurz wiederum nicht aufzuscheuchen, damit ich ihn überhaupt für zu Gesicht bekomme. Von 5 solcher Versuchen habe ich dann einmal es geschafft, ihn zu sehen. Weil so ein Waldkauz ist super abgetan. Der sitzt gerne stammnah, ist rindenfarben gefärbt. Ja, sieht ein bisschen spooky aus, weil der hat so richtig große, tiefschwarze Augen. Ja, nicht so orange wie der Uhu oder gelb wie die Sumpfohreule, sondern wirklich tief schwarz, riesengroße Teile. Und er ist ja manchmal sehr schwer zu entdecken. Oder wir hatten ihn eine Situation auch mal, wo ganz klar durch den Alarm und dann später auch durch einen seiner Rufe klar war, dass der in so einer Fichte saß. Und wir sind die Fichte abgelaufen drumherum, mit dem Fernglas da hochgeguckt und wir wussten, der muss da oben sitzen, weil wir hätten gesehen, wäre der abgeflogen und wir konnten ihn nicht entdecken, ja, weil der so oben, so weit oben und so versteckt saß, dass für uns keine Sicht war von dort unten. Das ist natürlich auch noch Möglichkeit, auch noch eine Möglichkeit, die passieren kann. Gestern allerdings, diese Alarmglocke, die sogenannte Kauzglocke, also ähnlich wie ein heftiger Bodenalarm von einer jagenden Katze, nur alles 8 Meter weiter nach oben in die Baumkronen verlagert und gepaart wiederum mit hektischem Hin- und Herfliegen von Vögeln. Bei so einem Bodenalarm oder wenn so eine Katze irgendwo so sitzt, verhalten sich die Singvögel auch sehr lokal. Bei einem fliegenden Feind bin ich viel agiler und viel aktiver, weil ich muss reagieren können. Wenn der fliegt, kann der mir gefährlich werden. Ja, also bin ich immer, ich sage immer so, die Amsel ist immer on the move, immer in Bewegung, hier und da und guckt und zetert. Singdrossel steigt mit ein und die anderen Arten, die ich vorhin schon genannt habe. Und gestern kamen wir an diese abgebrochene Buche dann. Und da sehe ich oben auf der kleinen Buche so einen kleinen Ästling sitzen. Und der war noch richtig klein, also absolut noch flugunfähig. Auch noch nicht so groß, dass sie überhaupt Flugversuche starten würden. Das machen sie dann später. Das haben wir in den letzten Jahren schon beobachtet, wenn sie dann ihre ersten Flugversuche machen, die noch sehr dilettantisch und tollpatschig aussehen, fallen sie quasi von ihrer Bruthöhle, eigentlich fallen sie direkt auf den Boden. Sie dämpfen und schwächen ihren Sturz nur durch ein paar heftige Flügelschläge eigentlich nur ab. Es ist nicht so, dass so ein Waldkauz oben auf dem Baum sitzt, es wartet, bis er es kann, seine Flügel ausbreitet und dann edel und edelmütig davon schwebt. Nein, die gehen eher nach dem Prinzip Trial and Error. Also fliegen runter und die Taktik, wie sie da nach oben kommen, die ist faszinierend. Mit der sogenannten Dreipunkt-Taktik. Die haben ja einen zygodaktylen Fußabdruck, das heißt zwei Zehenkrallen vorne, zwei Zehenkrallen hinten. Und damit können sie sich erstmal super festhalten. Aber nur mit einer Kralle sich festzuhalten, kann sehr gefährlich sein und ist nicht sehr zu empfehlen. Ich sage das meinen Kindern auch immer, wenn die auf Bäume klettern und so. Immer 3 Punkte müssen fest sein. Am Baum, da hast du deine vierte Gliedmaße, entweder ein Arm oder ein Bein, das du bewegen kannst. Damit kannst du sicher klettern. Nun hat so ein Waldkauz aber nur 3 Punkte, nämlich 2 Füße und seinen Schnabel. Und den benutzt er zum Hochklettern. Sprich, er läuft mit seinen Füßen, zack, zack, ein Schritt. Dann stützt er sich nur mit seinen Krallen kurz ab, muss er extreme Spannung aufbauen in dem Augenblick, weil er ist kein Specht. Er ist ein Waldkauz. Und dann hackt er nach oben mit seinem Schnabel wieder eine Etage höher ein und dann zieht er seine Füße wieder nach. Und dann hackt er wieder mit seinem Schnabel sich in die Rinde ein und dann zieht er wieder seine Füße nach. Und so macht er das, bis er wieder oben ist und seinen zweiten Flugversuch startet. Im Augenblick sind die, wie gesagt, noch sehr lokal und heute Morgen, gestern waren es noch 2, die wir gesehen haben, heute Morgen habe ich gesessen und habe mich sehr gefreut, als dann noch ein dritter junger Waldkauz zum Vorschein kam. Die Alte saß die ganze Zeit daneben. Also, wie lange saß ich an dem Baumstumpf, in so Entfernung von 50, 60 Metern? Sie hat hin und wieder den Platz gewechselt. Am Anfang hat sie noch aufgeregt gerufen, dann hat sie sich später beobachtet und beruhigt und mich sehr aufmerksam beobachtet die ganze Zeit. Die Ästlinge haben ein absolutes Schauspiel und Theater von sich gegeben mit einem, schade, dass wir doch keine Videokonferenz machen, dann würde ich euch zeigen, wie sie den Kopf bewegt haben. Die haben so geschmeidige, witzige Bewegungen und Kopfdrehungen und dann dieses tapsige Flügelschlagen. Es war ein herrliches Schauspiel. Und dann dachte ich, ey, komm, die Alte sitzt da jetzt, sie will wahrscheinlich ran. Ich glaube nicht, dass sie noch zum Füttern reinkam, weil die Jungvögel ziemlich laut schreien, wenn sie Hunger haben. Und dann kommt noch dazu, dass die Bindung zwischen Altvogel und Jungvogel, jetzt wo die aus ihrem Ei geschlüpft sind und so eine Größe schon haben und den Altvogel animieren, mehr Futter als sonst ran zu schaffen durch ihre Schreie und durch den aufgehaltenen Schnabel, wenn sie am Nest ist oder an der Höhle, dass man sich schon mal trauen kann, sich dort in die Nähe mit gebührendem Abstand und mit der entsprechenden Langsamkeit und Vorsichtigkeit und aufmerksamen Beobachtung, wann es dem Vogel zu viel wird, sich da schon mal hinsetzen kann, um dieses Naturschauspiel, Naturphänomen zu bewundern. Und ja, aber dann nach einer gewissen Zeit dachte ich, jetzt reicht's und bin hoch und dachte, ich check noch schnell die Kamera am Fuchsbau, weil beim letzten Mal Überprüfen der Bilder hatten wir keine Welpenfotos drauf. Und das hat mich total verwundert, weil davor hatten wir ja 10.000 Welpenfotos drauf. Also dachte ich, jetzt sind nochmal 2 Nächte vergangen, ich hole mal die Kamera. Und auf dem Weg zur Kamera habe ich noch Gevatter Igel getroffen und noch einen Rehbock und so. Und meine anderen guten Freunde hier. Jedenfalls stehe ich vor dieser Hecke, halte inne und höre sie. Sie, die Königin der Grasmücken, ja, mit ihrem sehr gefährlichen Aussehen und einer hektischen, ungeduldigen Art, also sowas Nervöses. Ich sehe mich so in diesem wunderbaren Vogel, diese Sperbergrasmücke, die hat definitiv heutzutage ja Kinder, die so drauf sind wie dieser Vogel vom Grundcharakter, die kriegen ein Krankheitsbild diagnostiziert. Irgend so eine Abkürzung mit A ist es. Glücklicherweise gab es dieses Krankheitsbild noch nicht zu meinen Zeiten, wo ich zur Schule gegangen bin. Aber wenn ich mir so, ich habe noch so ein altes Betragenheft, wo immer so eingetragen wurde, was man alles Schlechtes gemacht hat. Eigentlich nur ausnahmslos Schlechtes. Ich weiß nicht, ob das nur in meinem Heft so war. Auf jeden Fall steht da nichts Positives drin. Und da ist sehr viel Unruhe, er kann nicht still sitzen und so weiter. Und all das sehe ich in der Sperbergrasmücke. Wenn die Sperbergrasmücke von einem Busch zum anderen fliegt, tut sie das so hektisch, als ob der Sperber ihr direkt hinten am Stoß kleben würde. Also in einer Geschwindigkeit und in einer Panik fast, wo ich am Anfang wirklich dachte, wo ist die Gefahr, wo ist die Gefahr, wo ist die Gefahr. Aber das ist ihre Baseline, ja, das ist ihre Art. Und ich habe damals, den Vogel habe ich erst im letzten Jahr entdeckt, ich habe mir den gewünscht zum Vogelkurs, dass ich unbedingt mal eine Sperbergrasmücke endlich mal sehen will von Tim Büscher, der viel mehr unterwegs ist als ich, höre ich immer, ah, wieder eine Sperbergrasmücke gehört und wieder da eine Sperbergrasmücke gesehen. Und ich so, ja, wie kannst du die denn unterscheiden? Und er so, oh, das ist ganz schwer, sagt er. Ich so, ja, wie kannst du die unterscheiden? Ei, das ist, oh, das ist wirklich kompliziert. Da musst du die Warnrufe hören, die Warnrufe, die sie einstreut. Aber wenn die Sperbergrasmücke kommt, die kommt sehr spät, ja, die kommt so um den 10. Mai rum, sprich jetzt. Und dann singt sie sofort los, besetzt ihre Reviere und fängt an zu bauen. Aber ab dem 25. Mai hört sie wieder auf zu singen. Das heißt, man hat nur 10 Tage. Und wenn jetzt noch schlechtes Wetter dazu kommt oder es sehr grau ist oder wenig Sperbergrasmücken da sind, dann ist es unglaublich schwer, die überhaupt zu entdecken. Weil nämlich neben dieser kurzen Gesangphase und des späten Ankommens kommt noch ein dritter Faktor dazu, die ist extrem versteckt. Alle anderen Grasmücken sind ja schon heimlich und Smuga, so heißt sie auf Schwedisch, bedeutet schlüpfrig, ja, so ein schlüpfriger Vogel, der da durchs Geäst hin und her huscht. Und die Sperbergrasmücke ist nochmal extrem. Dann sage ich, ja, wie soll ich die denn jetzt finden? Dann sagt er, ja, du brauchst den Neuntöter dazu. Ja, weil sie geht eine, nicht Symbiose ist es nicht, sie geht eine, er hat einen schönen Fachausdruck dafür gewählt, der fehlt mir gerade, aber sie geht quasi eine Partnerschaft ein mit dem neuen Töter. Ich so, mit dem neuen Töter? Er so, ja, mit dem neuen Töter. Dann sage ich, das kann ich mir aber nicht vorstellen, weil auf meinem Platz die Mönchsgrasmücke, die ja sehr früh kommt, die war jetzt so Ende März bei den meisten schon da, Wenn die Mönchsgrasmücke kommt, besetzt sie ihre Brutplätze. Nun kommt der Neuntöter viel, viel später, nämlich jetzt Anfang Mai, Mitte Mai. Bei uns ist er seit 2 Tagen jetzt auch auf dem Platz. Dann kommt der Neuntöter und brütet nun in der gleichen Hecke, wo die Mönchsgrasmücke schon ihre Brut aufzieht. Wahrscheinlich schon Jungvögel hat oder aber noch am Ende ihrer Brutzeit ist, auf jeden Fall schon auf den Eiern sitzt. Das heißt, lokal gebunden. Alle anderen Reviere, Territorien sind schon vergeben. Und der Neuntöter nun heißt Neuntöter, weil ihm nachgesagt wird, sagen wir es mal so, dass er bis zu 9 Tiere tötet und die irgendwo aufspießt. Ich habe schon mal hier und da eine Hummel gesehen oder eine Eidechse oder eine kleine Maus oder einen Mistkäfer oder einen Maikäfer, der auf Dornen von Hagebutten, von Schlehen oder auch auf Stacheldrahtzäunen aufgespießt wurde. Zu der Zahl 9 kam ich bisher noch nie. Aber der Neuntöter, wenn der Tiere in so einer Größe wie einer Maus fängt, was er definitiv tut, dann wird er doch so ein junges Mönchsgrasmückenküken auch nicht verschmähen. Und das hat den ganzen Rest der Brutzeit, die Mönchsgrasmücke mit ihren hektischen Warnrufen uns allen auf dem Platz gezeigt. Die hat gezetert den ganzen Tag, sobald der Neuntöter sich gezeigt hat. Und das tut er gerne und häufig. Der setzt sich gerne auf die Spitze seines Busches in der Nähe, wo er brütet, und guckt aufmerksam aus zweierlei Gründen. Einmal, weil das die Art und Weise ist, wie er jagt. Sitzt gerne auf so einer Ansitzwarte, sagt man. Er guckt da und sobald irgendwo eine Bewegung ist, zack, fliegt er runter, holt sich das und wieder zurück auf seinen Zaunpfahl, auf seinen Zweig oben weit. Und gleichzeitig ist er zwar ein Jäger, aber aufgrund seiner Größe und we geringen Wehrhaftigkeit im Vergleich zu einem Sperber, Habicht, Waldkauz vielleicht auch, allen anderen Vögeln, die da sind, die auch andere Vögel fressen, ist er natürlich super wachsam, was seine eigene Brut angeht, sein Weibchen angeht, seine Partnerin oder sein Partner. So, und die Mönchsgrasmücke, die wird ganz nervös, wenn sie dieses Verhalten beobachtet. Die Sperbergrasmücke wiederum, da die so heimlich und drin ist, zumindest ist das, was wir gehört haben, ich weiß nicht genau, aus welcher Studie das kommt, Tim hat mir erzählt, dass es tatsächlich in einer Forschungsstudie belegt wurde, die sucht sich die Symbiose quasi mit dem Neuntöter aus, im gleichen Busch zu brüten oder zumindest in der Nähe, weil sie weiß, dass der Neuntöter gern da oben sitzt, weil sie so tief in der Hecke drin brütet, dass sie kaum was mitkriegt von dem, was drumherum passiert. Und wenn der Neuntöter warnt und ruft, checkt das die Sperbergrasmücke und reagiert auf diesen Warnruf und fliegt entweder auch an den Rand des Busches, um zu schauen, oh, was geht hier gerade ab? Kann das auch mir gefährlich werden? Oder verhält sich plötzlich ganz, ganz still und hört auf mit der Nahrungssuche oder hört auf mit dem Gesang. Ist das nicht abgefahren? Jedenfalls, diese Sperbergrasmücke brütet wahrscheinlich schon seit dem Beginn unseres Hierseins auf diesem Platz. Und ich habe sie nie wahrgenommen. Und im letzten Jahr, mit Hilfe meines damaligen Praktikanten Lukas, der hat sie nämlich als allererstes entdeckt, weil er wusste von meinem Wunsch, die Sperbergrasmücke zu sehen. Und so haben wir beide zusammengearbeitet. Ich habe gesagt, komm, setz dich doch mal abends hin. Ich hab keine Zeit. Ich muss die Kinder ins Bett bringen. Ach komm, kannst du dich morgen früh noch mal hinsetzen? Weil ich kann jetzt nicht alleine raus und ich muss Frühstück machen für die Kinder. Und er hat es gemacht. Ja, also wie großartig war das? Und dann hat er gesagt, ich glaube, ich habe sie gehört. Dann bin ich hin mit Arthur, der war da ganz frisch geboren. Das war sein erster Frühling. Im Tuch dahingelaufen und dann war das ganze Tal um die Hainsenke herum vor dem Ameisenhügel, also der Bereich vor dem Zinken, zwischen Hof und Zinken, voller Sperbergrasmücken. Und in dem Augenblick, das ist noch das Witzigste an der Geschichte, fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Immer wenn meine Frau mich anruft, so Leute, die mich viel anrufen, die haben einen besonderen Klingelton, also irgendeine Vogelstimme. Und immer wenn meine Frau mich anruft, dann singt die Gartengrasmücke. Und ich sag oft zu ihr am Telefon, wenn ich das Telefon abnehme, sage ich: Hallo, meine liebste Gartengrasmücke, na, was geht ab und so weiter. Und in dem Augenblick denke ich: Warte mal, dieser Gesang, das ist die, da ist dieser Warnruf dran, hab nachgehört auf dem App. Ja, das ist auf jeden Fall die Sperbergrasmücke, das gibt's ja nicht. Boah, Wahnsinn, jetzt weiß ich, warum die noch so schwer zu hören ist, weil die klingt ja so ähnlich wie eine Gartengrasmücke und eigentlich auch wie eine Mönchsgrasmücke und eigentlich kann ich gar nicht sicher sein, aber warte mal, da sitzt sie. Und dann habe ich geschaut, bam, gelbe Augen, gesperderte Brust, daher hat die ihren Namen. Und dann so eine witzige Kopfform, die so spitz oben zusammenläuft. Und dann dieses außergewöhnlich hektische Verhalten. Dazu noch ihre Körpergröße. Ich so, Wahnsinn, Wahnsinn, das ist die Sperbergrasmücke. Ich flipp aus. Und in dem Augenblick klingelt mein Telefon. Meine Frau ruft an, wollte wissen, wo ich bin. Ruft an und ich höre an dem Klingelton, oh Gott, da klingelt die Sperbergrasmücke. Und dann schaue ich nach in den Einstellungen und ich habe seit vor 3 Jahren ungefähr, also letztes Jahr vor 3 Jahren, jetzt vor 4 Jahren, diesen Klingelton eingestellt für sie, damit ich den Gesang der Sperbergrasmücke mir einpräge und lerne. Und das hat in meinem Kopf so eine Drehung gegeben, dass aus dem Gesang der Sperbergrasmücke, die es ja sowieso nicht gibt, in meiner Wahrnehmung, gibt es nicht. Die ist so selten, die kann nur ein Tim Büscher, der ständig unterwegs ist und kartiert. Nur der kann die hören, weil der an so vielen Orten ist. Aber hier gibt's sie nicht. Ich bin ja ständig hier. Die hätte ich ja gehört. Und ich höre nun auf die Vögel. Also kann es die nicht geben. Hat sich mein Kopf dann so gedreht, dass, ah, da ist ein Vogelgesang. Ah, Roxana ruft an, alles klar. Na, das ist eindeutig eine Gartengrasmücke. Ach, du hast aber einen schönen Klingelton. Ja, ist für meine Frau, ist die Gartengrasmücke. Und schon abgespeichert als Gartengrasmücke. Und in dem Augenblick musste ich richtig laut lachen, obwohl ich da alleine war. In dem Augenblick ist mein Sohn wach geworden und es war Zeit zurückzugehen. Und wir haben es gut gefeiert. Jeden Tag bis zum 22. Mai, weil dann hatten wir ein wildnispädagogisches Weiterbildungswochenende, mussten leider weg vom Platz. Und bei Tim haben wir die dann plötzlich auch wieder gehört, obwohl wir uns da nicht so sicher waren. Und es bleibt schwierig, die Sperbergrasmücke eindeutig zu bestimmen. Und heute Morgen war es sehr eindeutig, weil es mich so an diesen Klingelton erinnert hat und ich dann da gesessen habe, zwei nebeneinander. Ich habe eine kleine Aufnahme gemacht, die werde ich in die Telegram-Gruppe stellen und mal Tims Ohren nochmal ransetzen, obwohl es wirklich schwer zu hören ist, weil die anderen Vögel drumherum sehr markant und sehr laut sind, vor allem die jungen Raben. Mal gucken, ob Tim was mit anfangen kann, aber es war ein Fest. Ich bin mir ziemlich sicher, heute Morgen es wieder mit der Sperbergrasmücke zu tun gehabt zu haben. Und wenn die im nächsten Jahr hier auch wieder brütet, dann bin ich mir ganz sicher, dass sie die 5 Jahre davor hier garantiert auch schon gebrütet hat. Zeitgleich ankommend, immer wieder mit dem neuen Töter. Und das zeigt mir, dass diese Wahrnehmungslücken, dass die nie aufhören. Und ist, glaube ich, auch gut so. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber im Augenblick, wenn ich rausgehe und die Vögel volle Kanne Gas geben. Bei uns ist es so dicht und durch den tollen Regen jetzt auch noch so grün geworden, dass das Ganze zu einem Einheitsbrei wird. Und inzwischen, ja, nach jetzt 15 Jahren dahinhören und so weiter, bin ich zwar immer noch in der Lage, einzelne Arten rauszuhören, aber ich kann mir vorstellen, für ein ungeschultes Ohr, für jemanden, der gerade damit anfängt, ist das die absolute Überforderung. Und das ist der Moment, wo du dich einfach nur noch hinstellst und einfach badest in diesem Klang, weil es wird wieder Stille werden. Genieß doch einfach diesen Klangteppich in dem Augenblick und versuch nicht, dich verrückt zu machen, ob das jetzt die Sperber, Gartenmönch, Klapperdorn oder hast du nicht gesehen, Grasmücke ist. Es ist doch eigentlich letztendlich völlig egal, wenn du umgeben bist von melodiösen, zwitschernden, plätschernden Gesängen, die dich umgarnen. Ist das doch eine Wohltat für die Seele und für die Ohren natürlich auch. Und wenn diese Gesänge plötzlich abgehackt werden oder mit scharfen Warnrufen unterbrochen oder in absolute Stille übergehen, dann lohnt es sich auf jeden Fall, die Ohren und Lauscher nochmal ganz aufmerksam aufzusperren, nach links und rechts zu schauen und zu gucken, was ist hier die Ursache davon. Jetzt habe ich noch zwei Punkte, die ich ja schon länger vor mir her schiebe. Einmal die Flugbilder, das müssen wir wieder nach hinten verschieben. Ich habe mich jetzt ein bisschen in der Sperbergrasmücke verloren. Aber eine Bitte hatte ich noch von Daniela gestern, eine meiner Mitarbeiterinnen und tolle Wildnisfrau, die sagt: Sag mal, Paul, was ist denn eigentlich mit deinen Zaunkönigen? Ich so: Wie, was soll mit deinen Zaunkönigen sein? Denen geht's gut. Gibt es jetzt schon die nächste Pandemie, ja, nach dieser Blaumeisenkatastrophe, bei uns hat es die nicht erwischt, da ist nichts von zu merken, aber immer wieder hört man es von verschiedenen Leuten. Kommt jetzt die nächste Pandemie, ja, die Zaunkönig-Pandemie. Aber nein, sie sagt: Nee, ich krieg den Unterschied zwischen Rotkehlchen und Zaunkönig einfach nicht hin. Und da musste ich schmunzeln, weil erstens höre ich das von verschiedenen Leuten, dass sie Zaunkönig und Rotkehlchen vom Gesang her verwechseln, von der Optik natürlich nicht. Der Zaunkönig ist der zweitkleinste Vogel in Mitteleuropa, so ein kleiner brauner Tischtennisball, wenn der auf dem Boden unterwegs ist. Aussieht wie eine huschende Maus von Ast zu Ast. Zack, 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 zack. Und das Rotkehlchen, etwas größer, runder Bauch, hat so ein schönes Kindchenschema im Gesicht. Also große Augen, glattes Gesicht, weswegen alle das Rotkehlchen so süß finden. Aber ich finde, es ist einer der aggressivsten heimischen kleinen Singvögel. Also das ist ja so ein Aggro. Aber auf jeden Fall ein wunderbarer Vogelsprache, Vogel und hervorragender Tänzer. Ich habe Rotkehlchen schon mal beobachtet beim Hochzeitstanz. Also, faszinierender Vogel, aber da wollen wir jetzt nicht zu tief rein, sonst lande ich da, wo ich mit der Sperbergrasmücke eben war. Unterschied zwischen den Gesängen bei Zaunkönig und Rotkehlchen. Und mir ging das in den ersten, ich würde mal sagen, 2 Jahren ging es genauso. In dem ersten Jahr hatte ich totale Schwierigkeiten, Rotkehlchen und Zaunkönig voneinander zu unterscheiden, ist mir heute ein Rätsel, wie das so, was daran so schwer sein kann, aber ich erinnere mich auch sehr gut daran. Dann hatte ich sie am Ende der Saison, konnte ich sie unterscheiden mit, sagen wir mal, 80%iger Sicherheit. Und im darauffolgenden Frühling ging das Ganze von vorne los. Wieder überhaupt keine Möglichkeiten, es war so schwer für mein Ohr. Und dann im dritten Jahr ist es mir leichter gefallen und jetzt nach so nach vielen, vielen weiteren Jahren kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, was daran eigentlich das Problem war. Aber ich weiß noch, wie es war. Und ich weiß auch, dass es anderen so geht. Deswegen mal, hört die ersten Podcasts nochmal, wo ich darüber spreche, wie können wir uns Klänge merken, wie können wir die beschreiben. Und das Allerwichtigste, das würde auch für die Flugbilder gelten. Versucht, Situationen zu kreieren, und zwar nicht nach Terminkalender, heute mache ich Vogelsprache, sondern die Situationen werden sich ergeben. Und in dem Augenblick ist die Herausforderung, alles andere stehen und liegen zu lassen und sich diesem Vogel oder dieser Situation zu widmen. Ja, ich habe jahrelang als Tischler oder Zimmerer gearbeitet und da viel Zeit auf dem Dach verbracht. Glücklicherweise als Selbstständiger. Und immer, wenn der große Zieh, 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 Luftalarm kam, hieß es, später dann mit meinem Mitstreiter Rüdiger Unterstützung. Achtung, Ruhe, Maschinen aus. Alle machen die Maschinen aus. Was ist los? Klappe halten. Und dann gucken wir. Sperrwarnalarm. Und dann kam der Sperber. Ein paar Mal, nicht immer. Nicht immer war er sichtbar, nicht immer war klar, ob es hundertprozentig der Sperber war. Aber in einigen Momenten konnten wir ihn begegnen. Und das sind die Momente, die du suchen musst. Also, du siehst den Zaunkönig, dann beobachte den Zaunkönig und warte auf den Moment, wo er anfängt zu singen. Und dann hörst du, bei uns hat er den Spitznamen der Schmetterer, dieses. Und so ist es meine Definition davon, wie ich es mir merken kann. Damals, als ich meinen ersten Zaunkönig gehört habe, keine Ahnung, wer das war. In dem Augenblick, wo ich diesen Gesang gehört habe, das war aber Schlag den ersten Vogel, haben wir da auch gespielt, bin ich zu meinem damaligen Mentor Ralf gegangen und habe gesagt, Ralf, ich habe einen Vogel gehört und habe genau das gemacht wie eben. Und er so, keine Ahnung. Keine Ahnung, was du damit meinst. Er konnte damit nichts anfangen, weil es meine Definition war. Im Gegensatz aber dazu, das Rotkehlchen, es hat so einen perlenden, abfallenden, plätschernden Gesang. Wir sagen auch gern zu ihm, der zarte Sänger. Das Rotkehlchen ist der zarte Sänger, das so zart manchmal ist, dass wenn Amsel, Nachtigall, Grasmücken, Kohlmeisen, Buchfinken da nebenan singen, das fast untergeht, weil es eine sehr hohe Tonlage hat, absolut variantenreich und abwechslungsreich und es hat ganz hohe Zieh-Zieh-Zieh-Töne und dann fällt der Gesang so plätschernd ab. Ich habe das Bild im Kopf von einem Bergbach, der über moosbewachsene Steine so dahin plätschert und hier und da kommt durch das durch das dichte Fichtendickicht ein Sonnenstrahl durch und bricht sich in den abperlenden Wassertropfen in all seinen Spektralfarben. Das ist mein Bild zum Gesang des Rotkehlchens. Und auch da beobachtet Rotkehlchen, die sind fast noch sichtbarer als Zaunkönige, beobachtet sie. Und wenn ihr es hinbekommt, eine Situation zu kreieren, wo ihr Gesang mit dem visuellen Reiz verbindet, sind das die Momente, wo sich so eine Erinnerung richtig, richtig tief im Gehirn verankert und einprägt. Soweit, das soll es gewesen sein von mir heute. Aber eine letzte Info braucht ihr noch. was rauskam beim Auslesen der Kamera am Fuchsbau. Das gab eine zweite Überraschung, also große Fragezeichen, die uns alle auf jeden Fall in der Familie beschäftigen sind. Wo sind die Welpen? Es sind keine Welpen mehr in der Höhle. Carla und Einauge, beide tauchen auf der Kamera, mal hier und da. Und nun, dafür gibt es verschiedenste Gründe. Ist es der Kolkrabe? Ist es ein anderer Fuchs? Sind sie einfach nur umgezogen, was unsere größte Hoffnung ist? Oder ist es der Marderhund? Kolkrabe, Marderhund, unsicher, ja, weil so ein Fuchs ist wehrhaft, so ein Fuchswelpe wiederum nicht. Aber die sind auch wiederum schnell weg und schnell in der Höhle drin und so weiter. Also da gibt es noch sehr, sehr viele Fragezeichen. Aber das Interessanteste und die größte Überraschung war der Marderhund, der jeden Tag auf der Kamera plötzlich auftauchte, in die Kamera schaute und da interessiert schnüffelnd über die Kamera lief. Die Mäuse, die drauf waren, der Rehbock, der vor dem Bau am Plätzen ist, sprich am Revier markieren, die beiden Füchse, also Carla und Einauge, die vorbeischauen, der Kolkrabe, der regelmäßig da scharrt und nach Nahrung sucht, die Ringeltaube, kämpfende Amselmännchen und ein eventuell Waschbär und eine hochträchtige, weil er war schwer zu sehen auf der Kamera, deswegen eventuell, und eine hochträchtige Ricke, also weibliches Reh, das auch noch darüber kommt. Mal gucken, wann sie setzt. Heute Morgen hat es da auch ordentlich gebellt, da oben im Adlertal, so wie wir das nennen, das Tal des Adlers. Weil da viel Farn wächst, nämlich Adlerfarn. Daher heißt es so. Nicht, weil da ein Adler brütet, obwohl in Brandenburg der Milan auch als der rote Adler zählt und der hat dort auf jeden Fall in den letzten Jahren gebrütet. In diesem Jahr gehört das Tal den Kolkraben allein, die jetzt schon das Nest verlassen haben und laut krakehlig im Wald da oben unterwegs sind. Aber wir wollen die Zeitspanne nicht überspinnen und ich hoffe, ich schaffe es beim nächsten Podcast in die Flugbilder reinzugehen, aber die Chancen sind gering, weil draußen geht gerade so viel ab, es ist so dicht, es ist so voll, es ist so herrlich. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Und immer wieder schöne kleine Momente und auch Leute, mit denen ihr die teilen könnt, um diese Fülle und Vielfalt da draußen zu genießen. Nehmt euch die Zeit. Egal, wie viel um euch herum los zu sein scheint oder was auch immer euch da im Wege liegen kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Mitmachen und Weitermachen. Ich grüße euch, ein Gruß von den Vögeln da draußen und wir hören auf mit dem Ruf vom Waldkauz.